Ich bin unterwegs auf meinem kleinen Lebensweg, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Ich will in der Spur des Glaubens bleiben, darum rufe ich dich um Hilfe an. Zeitungen umgeben mich täglich, Fernsehstationen senden Tag und Tag, Parteien und Richtungen und Lobbyisten werben um mein Denken und Fühlen. Alle wollen meine Seele für sich gewinnen. Ich lebe im Sog der wechselnden Meinungen, werde gereizt von Werbestrategien. Ich soll kaufen, was ich nicht brauche, mit Geld, das ich nicht habe, um anerkannt zu sein. Wie schön, dass ich dich kenne, mein guter Gott und Herr. Du spannst deine Hände schützend über mir aus, wenn die Hitze des Alltages brennt und die Schatten der Schwermut mich nachts quälen. Du wachst für mich, wenn ich tief erschöpft bin. Du bewachst meine Seele vor den Seelenräubern draußen und den dunklen Träumen in mir selbst. Ich richte mein Vertrauen ganz auf dich. Du bist der Herr über alles. Du hast alles gemacht. Ich, kleiner Mensch, bin dein. Das ist wunderbar. Nichts kann mich von dir trennen. Ich preise dich, du Wächter meines Lebensweges. Von nun an bis in Ewigkeit. Ja, lieber himmlischer Vater, ich bitte dich auch, sei du mit den Kranken und Schwachen in unserer Gemeinde, führe und leite du sie. Sei du ganz besonders mit dem 6-jährigen Kind, das eine schwere Operation hintergebracht hat. Und du bist mit den Ärzten gewesen, du hast sie geführt und geleitet, und dafür danke ich dir. Im Namen Jesu. Amen.
Der Text zur Predigt steht in Josua 20, und zwar den Vers 4. Und er soll in eine von diesen Städten fliehen und am Eingang des Stadttores stehen und vor den Ohren der Ältesten jener Stadt seine Sache vorbringen. Und sie sollen ihn zu sich in die Stadt aufnehmen und ihm einen Ort geben, damit er bei ihnen wohnt.
Ich freue mich sehr, dass ich unter euch sein darf. Leider ist es nicht so oft, wie ich es mir wünsche, obwohl ich jetzt fast in eurer unmittelbaren Nachbarschaft lebe, im Emmental. Ich fühle mich dort sehr wohl. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich so gute Nachbarn habe, nämlich die Geschwister Gisin. Ich möchte heute mit euch über Bilder der Gemeinde sprechen. Die Stadt auf dem Berg oder Freistadt. Die Bibel und auch die Kirchengeschichte oder das praktische Gemeindeleben verwendet eine Reihe von bildhaften Illustrationen, um zu vermitteln, wer oder was die Gemeinde Gottes ist. Und ich finde es immer sehr spannend und ich dachte, wenn wir schon über Bilder sprechen, dann sollte ich auch mit Bildern arbeiten. Wir kennen sicherlich eine ganze Reihe von bildhaften Vergleichen. Ich will nur einige kurz anreißen. Da ist zum Beispiel unser Text, den wir schon gelesen haben. Da ist zum Beispiel das Bild von der Braut. Wenn wir an dieses Bild denken, dann wird ja ein bestimmter Aspekt betont, nämlich die Liebe zum Bräutigam auf der einen Seite und natürlich auch dass die Gemeinde das Objekt der Liebe Gottes, der Liebe Christi ist. Auf der anderen Seite wird Treue und Reinheit angesprochen. Und dann denken wir an das Bild des Körpers. Auch das ein Bild, das uns sehr geläufig ist, um zu illustrieren, was die Gemeinde ist. Hier wird die Abhängigkeit des Körpers vom Kopf, die Verbindung dargestellt. Der Kopf ist natürlich Christus. Ferner wird damit aber auch die Harmonie, die harmonische Verbindung der einzelnen Glieder des Körpers zueinander zum Ausdruck gebracht. Dann kennen wir das Bild der Burg, nicht nur auf Gott bezogen, sondern auch auf die Gemeinde. Ja, da denken wir vor allem an Schutz und Sicherheit. Ich erinnere mich an so manche Kirche in Norddeutschland, die als eine Trutzkirche gebaut wurde, also eine Festungskirche, dicke Mauern, eine dicke Tür, kleine Fenster, die auch erst relativ hoch anfangen, denn dorthin zog man sich zurück, wenn der Feind kam. Das war die letzte Rettung. Mit diesem Bild von der Burg wird natürlich auch ein wenig der Gedanke der Exklusivität angesprochen. Wir hier drin und die da draußen. Dann haben wir das Bild der Arche, auch ein Bild für die Gemeinde Gottes. Hier wird sicherlich der Aspekt der Rettung angesprochen. Wer drin ist, wir denken an Noah und seine Familie, wird gerettet. Wer draußen ist, geht verloren. Auch hier haben wir sicherlich auf der gefährlichen Seite das Bild der Exklusivität. Wer drin ist, wird gerettet. Wer draußen ist, geht verloren. Und wenn wir an die Kirche des Mittelalters denken, nulla salus extra ecclesia, hieß es da im Lateinischen, es gibt kein Heil außerhalb der Kirche. Das ist der Aspekt, den wir natürlich heute kritisch sehen. Dann haben wir das Bild von der Herde, von der Schafherde. Da denken wir an die Abhängigkeit der Herde von dem Hirten. Das ist natürlich Jesus Christus. Wir denken auch an die Schutzbedürftigkeit. Die Gemeinde kann nicht überleben ohne den Schutz Gottes. Und schließlich ist da das Bild von der Stadt auf dem Berg, auch ein Bild für die Gemeinde Gottes. Wir denken dabei an Vorbild und Zeugnis. Die Menschen, die Gesellschaft sehen auf diese Stadt auf dem Berg. Und hoffentlich werden angezogen durch das, was sie sehen und dadurch näher zu Gott hingebracht. Da ist der Gedanke der Mission enthalten. Amerika hat sich als Land, als die Stadt auf dem Berge gesehen und einen missionarisch-kulturellen Auftrag für den Rest der Welt daran angeknüpft. So gibt es viele verschiedene Bilder und ich habe hier keine komplette Liste aufgestellt. Es gibt weitaus mehr Illustrationen, noch nur ein paar. Und jedes Bild versucht einen anderen Aspekt der Gemeinde und ihrer Funktion abzudecken. Auch bei dem Bild der Stadt auf dem Berg ist natürlich die Gefahr der Exklusivität gegeben. Ein Bild, das mir in letzter Zeit sehr gut gefallen hat, ist das Bild des Krankenhauses. Die Gemeinde als Krankenhaus. Was drückt das aus? Es drückt für mich die Unvollkommenheit der Gemeindeglieder, der Patienten aus. Sie alle brauchen den großen Arzt. Ich habe schon so manches Mal erlebt, wenn ich einen Bekannten mit zum Gottesdienst in die Gemeinde gebracht habe. Und manchmal höre ich das auch von Gemeindegliedern innerhalb der Gemeinde, dass kritische Bemerkungen kommen. Etwa, ja, das sind aber komische Leute, die da bei euch zum Gottesdienst gehen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Die sind so konservativ oder die haben irgendwo der ein oder andere ja, vielleicht ein Problem. Und dann erinnere ich mich selbst und auch andere daran, dass wir im Grunde genommen doch wie ein Krankenhaus sind. Wir sind alle Patienten, wir sind alle krank geworden durch den Bacillus Sünde. Wir alle brauchen ärztliche Hilfe. Der Arzt ist Jesus Christus. Und wenn wir Glück haben, werden wir vielleicht ein wenig gesund, falls es sowas gibt. Und wir können mithelfen als Krankenpfleger oder als ärztliche Assistenten, um den anderen, die noch nicht so weit sind, zu helfen. Ich bin froh, dass die Gemeinde unter anderem auch ein Krankenhaus ist. Denn sonst hätte ich vielleicht gar keine Chance. Ist doch schön, dass gewisse Leute sich hier zu Hause fühlen, angenommen fühlen, die draußen vielleicht keine Chance haben. Ist das nicht eine wichtige Funktion der Gemeinde? In letzter Zeit ist mir ein neues Bild der Gemeinde so richtig bewusst geworden, nämlich die Freistadt oder die Stadt der Zuflucht. Das ist der Text, den wir eingangs gelesen haben. Ich schulde diese Gedanken einem gewissen W.D. Frazee, der das Buch geschrieben hat, Die zweite Arche, das im Jahr 2006 in deutscher Sprache rausgekommen ist, aber schon 1979 im Englischen veröffentlicht wurde. Ich möchte den Eingangstext etwas erweitern und euch einladen, Josua 20, 2 und 3 zu lesen. Nun haben wir es leicht gemacht. Wir müssen uns jetzt nicht die Finger wund blättern. Und für diejenigen, die keine Bibel dabei haben oder nicht so schnell sind, hier haben wir den Text an der Leinwand. Da sagt Gott: Bestimmt unter euch Freistädte, von denen ich euch durch Mose gesagt habe. Dahin kann ein Totschläger fliehen, der jemand aus Versehen und ohne Vorsatz erschlägt, damit sie euch eine Freistatt sind vor dem Bluträcher. Interessante Geschichte, diese Freistädte im Alten Testament. Also es gab damals offenbar Blutrache. Und wenn jemand vielleicht einen Arbeitsunfall hatte, vielleicht beim Holzfällen ist ihm die Axt aus der Hand geflogen oder ähnliches, und sie trifft einen Freund, einen Kollegen, einen Nachbarn am Kopf und der ist tot. Keiner war dabei, keiner hat es gesehen, keiner weiß genau, wie das geschehen ist. Und dann hatte der Totschläger, der also aus Versehen und nicht mit Absicht jemanden getötet hatte, ein Problem. Und da es diese Blutrache gab, gab es jemanden in der Familie, der ihm nach dem Leben trachtete. Und so hatte Gott in seiner Weisheit Städte eingerichtet, einrichten lassen, in die man fliehen konnte in solch einer Situation. Um welche Städte handelt es sich? Nicht, dass wir die jetzt auswendig lernen müssen, aber dass wir die Namen mal gesehen haben. Es war Kedesh, Sichem, Kiryat Arba, Bezer, Ramot und Golan. Interessant war, dass in diesen Städten die Leviten, die Abkommen von Levi wohnten. Das war also das Volk der Priester. Das Konzept war so, Schwester White schreibt, überall standen Wegweiser, die in deutlicher, auffallender Schrift das Wort Zuflucht trugen. damit der Flüchtige keinen Augenblick aufgehalten wurde. Also in den modernen, in der neuen Luther-Übersetzung ist von Freistadt die Rede. In anderen Übersetzungen, zum Beispiel in der Schlachter-Übersetzung oder auch anderen älteren Ausgaben, ist von Städten der Zuflucht die Rede. Das Konzept von Freistädten war offenbar auch in anderen Zeiten und anderen Kulturkreisen populär. Wenn wir uns die freien Städte im Mittelalter ansehen, das hat mich immer fasziniert. Also während der Zeit des Feudalismus, Mittelalter rechnen wir ja von 500 bis 1500 nach Christus, und in dieser Zeit herrschte der Feudalismus. Das war nicht wie Sklaverei, aber das war eine Stufe besser als Sklaverei. Die Menschen waren gebunden an das Land, an die Scholle, und ihnen gehörte nicht das Land, sie beackerten das Land des Landbesitzers, des Fürsten. Und sie schuldeten ihm dafür Tribut. Ein oder zwei Tage pro Woche mussten sie für den Landbesitzer arbeiten und einen bestimmten Anteil ihrer Ernte mussten sie abgeben. Und wenn sie die Mühle benutzen wollten oder ihre Pferde neue Hufe brauchten, dann mussten sie immer die Monopolbetriebe des Landesfürsten benutzen. Und das ging hinein bis ins private Leben, bis ins Eheleben. Also da waren strenge Regeln. Es war ein System der Unfreiheit. Wenn gleichzeitig entwickelten sich aber Städte. Die Städte, obwohl sie auf dem Land des Fürsten oder des Landeigentümers lagen, waren frei. Und zwar deshalb, weil auch der Landeigentümer ein Interesse daran hatte, dass sich eine Spezialisierung und Zivilisation in den Städten entwickelte. Es war eine Mauer drumherum. Und wenn jetzt ein Mensch, der als Vasall, als Abhängiger auf dem Land arbeitete, frei sein wollte, dann konnte er in diese Stadt fliehen. Und wenn er es schaffte, sich dort ein Jahr plus einen Tag aufzuhalten, dann war er frei. Daher stammt auch der Ausdruck, Stadtluft macht frei. Vielleicht schon mal gehört. Dieser Ausdruck geht zurück ins Mittelalter und hängt mit dieser Tradition, mit diesem Rechtskonzept zusammen. Wir haben während der Zeit des Kalten Krieges, als es eine Mauer gab in Berlin und durch Europa, war Berlin so eine Insel und viele Menschen riskierten ihr Leben, um in diese freie Stadt, in die westliche Hälfte von Berlin zu fliehen, um dort frei zu leben. Ein ganzes Land ist auf diesem Konzept aufgebaut, die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, wenn wir uns vorstellen, im Jahr 1840, also etwa zur Zeit der Verkündigung der Wiederkunftsbotschaft durch die Miller-Bewegung, gab es in Amerika 17 Millionen Menschen. Heute sind es 300 Millionen. Das heißt, in diesen 150 Jahren sind etwa 280 Millionen Menschen nach Amerika eingewandert. Gut, einige sind auch dort geboren, aber die meisten sind eingewandert, weil sie dort Freiheit suchten. Wir sprachen in der Sabbatschule heute auch über die Frau, die vor dem Drachen flieht und dann in Amerika Rettung findet. Im Text heißt es, in Josua 20, 4-6, und wer zu einer dieser Städte flieht, soll draußen vor dem Stadttor stehen bleiben und vor den Ältesten der Stadt seine Sache vorbringen. Dann sollen sie ihn zu sich in die Stadt nehmen und ihm Raum geben, bei ihnen zu wohnen. Das heißt, da kommt jemand, der läuft, der rennt, hinter ihm der Bluträcher. Dann kommt er ans Stadttor und sagt, schnell, schnell, musste also relativ schnell seine Geschichte vortragen. Und dann haben die Stadtväter entschieden, ja, den lassen wir rein. Und dann sollten die Bewohner dieser Stadt, das war ihre Funktion, das war ihre Aufgabe, diesem Menschen zu essen zu geben, ein Dach über dem Kopf, Arbeit, denn der war ja nicht nur für eine Stunde oder für ein paar Tage dort, sondern der blieb längere Zeit dort. Hier heißt es, und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, sollen sie den Totschläger nicht in seine Hände übergeben, weil er ohne Vorsatz seinen Nächsten erschlagen hat und ihm vorher nicht Feind gewesen ist. So soll er in der Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat und der hohe Priester gestorben ist, der zu jener Zeit im Amt sein wird. Dann darf der Totschläger zurückkommen in seine Stadt und in sein Haus, zur Stadt, aus der er geflohen ist. Das war die Tradition. Nun, was ist die Botschaft dieser Freistädte für uns heute? Gibt es Elemente, die wir übertragen können? Zunächst einmal müssen wir sagen, Gott ist heute unsere Zuflucht und Stärke. Also die Freistadt, die Stadt der Zuflucht, zu der wir uns hinfliehen können, heute ist Gott. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt, heißt es in Sprüche 18, Vers 10. Also auch hier wieder dieses Bild der Burg, der Sicherheit für Gott. Aber Gott, Jesus Christus, ist nicht in physischer Form unter uns. Dadurch werden wir als seine Kinder, als seine Gemeinde zu den Stellvertretern. Die Gemeinde ist Gottes Festung, schreibt Schwester White, seine Stadt der Zuflucht, die er festhält in einer gefallenen Welt. Also müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir gewissermaßen eine Stadt der Zuflucht oder eine Freistadt sind als Gemeinde. Natürlich müssen wir an der Stelle kurz zwischenfragen, wer ist denn die Gemeinde Gottes heute? Wir haben darüber in der Sabbatschullektion gesprochen. Da heißt es, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Wir erinnern uns an dieses schöne Bild, die erste Vision, die Ellen White hatte, in der sie die Gläubigen sah, die ja auf Jesus zumarschierten auf einem schmalen Grat. Aber wenn wir das glauben, dass wir als Gemeinde die moderne Stadt der Zuflucht sind, dann hat das Konsequenzen. Wo werden wir dann sein? Wir werden dann auch in dieser Stadt sein. Und wohin werden wir diejenigen bringen, die Hilfe brauchen? Ja, wir sprachen davon, der Ruf in der Sabbatschule, der Ruf geht aus von ihr, mein Volk, ist ja nicht nur ein Ruf an die Kinder Gottes, die anderen Kirchen zu verlassen, sondern gleichzeitig rufen wir sie herein, nämlich in die Stadt der Zuflucht, in die Gemeinde Gottes. Wenn wir uns jetzt dieses Bild nochmal von der Stadt der Zuflucht im Alten Testament ansehen, dann gab es sicherlich den einen oder anderen, der die Stadt nicht positiv sah. Stellt euch vor, da ist jemand und der läuft, um sich zu retten. Und er kommt jetzt irgendwo auf seinem Wege an einem Bauern oder einem Wanderer vorbei und er sagt, wohin läufst du denn so schnell? Ja, ich laufe in die Stadt der Zuflucht. Und dann hat der vielleicht gesagt, Ach, da sind auch eine ganze Reihe Gauner in der Stadt. Glaubt man nur nicht, dass das das Paradies auf Erden ist. Das sieht gar nicht so gut aus, wenn du drinnen bist, wie es von draußen scheint. Auch das gibt es natürlich heute. Dass Menschen die Gemeinde kritisch sehen und sagen, die Menschen da drin sind nicht vollkommen. Hat er recht? Natürlich hat er recht. Sollte das den Flüchtigen abhalten, in diese Stadt zu laufen? Es gibt Stimmen, die entmutigen den Flüchtling, in die Stadt der Zuflucht zu laufen. Es gibt Stimmen, die Menschen davon abhalten, sich der Gemeinde Gottes anzuschließen. Es ist unmöglich, eine gute Beziehung zum Haupt zu haben, aber gleichzeitig keinen Respekt für seinen Körper. Daran sollten wir denken. Welche und wie viele Arten von Menschen sollte es in der Stadt geben? Das ist eine spannende Frage. Nun, die Städte des Mittelalters waren die Städten der Zivilisation. Dort gab es viele verschiedene Handwerke, Spezialisierungen. Wie ist das mit den Städten der Zuflucht? Wir haben gehört, es waren Leviten, die in diesen Städten im Alten Testament leben. Das heißt, Priester, die Priesterkaste lebte dort. Wie ist es heute? Es sollte nur zwei Arten von Menschen geben, nämlich Flüchtlinge und Beschützer. Das ist natürlich ein ernüchternder Gedanke. Angenommen, ein Schiff ist in Seenot. Stellen wir uns das mal vor. Und angenommen, dieses Schiff havariert oder bricht auseinander und es ist nicht weit von der Küste entfernt. Und so fahren Boote, Rettungsboote zwischen dem Wrack und zwischen der Küste hin und her, um Menschen zu retten. Immer ein paar. Ja? Wer sitzt im Boot? Menschen werden gerettet. Welche Arten von Menschen werden in diesem Rettungsboot sitzen? Sitzen da nicht entweder nur Ruderer und Retter und die gerade Geretteten, die Flüchtlinge. Nun stellt euch vor, da ist jemand an Land und sagt, Mensch, das ist ja eigentlich eine tolle Geschichte, das ist spannend. Ich habe eine neue Digitalkamera, darf ich mal mitkommen? Ich würde das gerne mal im Bild festhalten, was da so passiert. Jetzt müssen die Verantwortlichen, die da das Ruderboot immer hin und her fahren, überlegen, ja, lassen wir dafür einen Ruderer zurück, dann kommen wir nicht so schnell voran und sind nicht so sicher. Oder werden wir dafür einen weniger vom Wrack mitnehmen und retten? Schwierige Frage. Es gibt keinen Platz für Zuschauer in den Städten der Zuflucht. Es gibt solche, die gerade gerettet wurden, und dann gibt es solche, die sich darum kümmern, dass die überleben können, die ihnen zu essen geben, die ihnen Arbeit geben, die ihnen ein Dach über dem Kopf geben. Ist das ein passendes Bild für die Gemeinde heute? Gottes Stadt der Zuflucht? Was für eine Tragödie, wenn jemand sagen muss, es tut mir leid, du bist einen langen Weg hierher gelaufen, aber wir können dich nicht aufnehmen, weil wir voll sind und schon am Überlaufen. Wir haben eine Anzahl von Leuten, die einfach nur dabei sitzen und beobachten, und deshalb können wir dich nicht aufnehmen. Ein Zitat aus dem Buch Die zweite Arche. Wozu hat Gott seine Gemeinde ins Leben gerufen? Wenn nicht zum Dienst. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Er, der Sohn Gottes, er selbst war Gott, kommt auf die Erde nicht als König, nicht als Superman, sondern als Durchschnittsmensch und er kniet sich nieder und wäscht dem Sünder Petrus und den anderen Jüngern die Füße. Was für ein Gott! Wenn wir diesen Gott verherrlichen, wenn wir an diesen Jesus Christus glauben, werden wir ihm dann nicht auch nacheifern? Wir werden wie der Gott, den wir verehren. Geht es nicht um die Rettung von Menschen? Und zwar nicht nur für dieses Leben. Es war interessant, vor ein paar Wochen im Dezember flog ich nach Amerika und ich bekam eine New York Times in die Hand und las sie und las einen interessanten Artikel über die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf das religiöse Leben in Amerika. In diesem Artikel standen interessante Dinge, wie überall im Lande, an der Ostküste, an der Westküste, im Süden, im Norden, die Gottesdienste noch besser besucht sind als vorher. Wie auf einmal zusätzliche Räume mit extra Übertragungsleinwänden eingerichtet werden müssen, um den Ansturm der Menschen zu bewältigen. Es wurden Pastoren zitiert, deren Liste der Bitte um Fürbitte um das Doppelte sich verlängert hat. Die Leute haben Angst. Angst davor, ihren Job zu verlieren. Angst davor, ihre Altersvorsorge zu verlieren. Im Jahr 2007 wurde eine wissenschaftliche Arbeit an einer texanischen Universität veröffentlicht, und zwar von einem gewissen David Beckworth. Eine sehr interessante Arbeit. Der Autor weist nach, dass zwischen 1968 und 2004 nach jedem Rezessionszyklus die Anzahl der Evangelikalen in Amerika um 50% angewachsen ist. Ja, das überschrieben seine Arbeit Beten für eine Rezession? Fragezeichen. Das heißt, viele Menschen sagen, jetzt haben wir wieder eine Rezession und die Experten sagen uns, sie wird schlimmer sein. Es ist nicht nur eine Rezession, eine Wirtschaftskrise. Sie wird schlimmer sein als das, was wir bisher erlebt haben. Mindestens so schlimm wie die von 1929. Und die bereiten sich jetzt darauf vor, dass die Evangelikalen wieder um 50% wachsen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Sind wir bereit, eine Stadt der Zuflucht zu sein für die Menschen, die aufgrund der wirtschaftlichen Verunsicherung zu uns kommen? Im 19. Jahrhundert, also in den Jahren, als die Adventgemeinde in Amerika noch jung war, da wuchs die Gemeinde, ja, und das ist keine Überraschung, vor allem durch Einwanderer. Menschen, die ihr Zuhause, ihre Nachbarschaft, ihre Familien oder zumindest Teile ihrer Familien, ihre Kultur aufgegeben hatten, um in ein neues, fremdes Land zu gehen. Und es waren die ersten Adventisten, die dann gastfrei waren. Diese Leute, die nichts dringender brauchten als Freunde, neue Freunde, die diese Leute aufgenommen haben. Ein Ludwig Richard Conradi, der Vater des europäischen Adventismus, kam als junger Mann, als 17-Jähriger nach Amerika. Er war von Beruf, wie nennt man das, ein Weinfassmacher, also ein Küper, ein Küper, Küper, Küfer, Küfer. Der hat also diese hölzernen Weinfässer gemacht, konnte aber in seinem Beruf keine Arbeit finden und hat dann Land gerodet für einen Bauern. Und er wohnte dann bei diesem Bauern, das war einfach die praktischste Lösung, er hatte dort ein Zimmer, und er wurde mit einbezogen in die Familie. Diese Familie war adventistisch. Er hat mit ihnen gegessen am selben Tisch, er hat mit ihnen Andacht gemacht, zumindest aus Höflichkeit. Und er erzählte später, dass es das Gebet eines kleinen Mädchens war, das nämlich im Rahmen der Hausandacht für den Onkel Conradi gebetet hat. Das hat sein Herz berührt. Und so hat er Christus angenommen und wurde auch Adventist. Viele Menschen sind in die Gemeinde hineingeliebt worden. Was heißt das für uns heute? Es geht um mehr als nur um die Gemeinde. Auch unsere Heime sollten Orte der Zuflucht sein. Ich weiß, wie schön es war, als ich 1975 zum ersten Mal nach Amerika ging und einen adventistischen Gottesdienst besuchte. Und ich wurde eingeladen von einer Familie. Und ich habe den Nachmittag im Hause der Familie verbracht. Ich habe Freunde gewonnen. Ich habe das nie vergessen. Und überall dort, wo ich später in meiner Gemeinde, in Deutschland oder auch sonst wo Verantwortung hatte, habe ich das eingeführt. Wenn ein Fremder kommt und unseren Gottesdienst besucht, dann sollten wenigstens 2 bis 3 Familien auf ihn zugehen und sagen, bist du schon eingeladen zum Essen? Und sie sollten ihn aufnehmen. Ich glaube, das ist eine Stadt der Zuflucht. Was ist das Wesentliche, das wichtigste Prinzip im Universum? Wie können wir Gott auf einen Nenner bringen, wenn wir ihn ja in einer ganz, ganz kurzen Formel beschreiben wollten? Es kommt immer das Wort Liebe. Und wie machen wir Liebe glaubwürdig und sichtbar? Indem wir sie demonstrieren. Indem Menschen merken, ja, hier bin ich willkommen. Hier ist ein schönes Zitat von Schwester White. Wenn du ein freundliches Zuhause hast, dann lade die Jugendlichen dorthin ein, die kein Zuhause haben, die Hilfe brauchen, die sich nach Zuwendung und freundlichen Worten sehnen, nach Respekt und Höflichkeit. Jemand hat einmal gesagt, und ich kann das nur bestätigen, wirksamer als jedes Argument über den Sabbat ist, einen Menschen, der das Konzept des Sabbats nicht kennt, einzuladen zu uns nach Hause und ihm die Chance zu geben, einen Sabbat mit uns zu verbringen. Diese Atmosphäre von Friede, von Harmonie, von Freundlichkeit, von gegenseitiger Annahme, von gutem Essen, guten Gesprächen, guter Musik, guten Spaziergängen, all das mitzuerleben. Wer das miterlebt hat, und ich habe es selbst viele Male miterlebt, ich muss sagen, das ist so schön, das ist wirklich ein Vorgeschmack auf den Himmel. Ich glaube, dass wir in diesem Sinne Zuflucht, Stadt der Zuflucht sein können und sein sollten. Wovor fliehen die Menschen, wenn sie nach einer Stadt der Zuflucht suchen? Nun, wir wissen, Es ist Satan, es ist Sünde. Satan geht um wie ein brüllender Löwe, heißt es. Johannes sagt, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Alles, was in der Welt ist, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Ein problematischer Text, denn wir wissen, auf der einen Seite hat Gott diese Welt geschaffen. Die Schöpfung ist etwas Schönes. Wir sehen viele Spuren Gottes noch in der Natur. Und gleichzeitig ist Satan auf eine sehr subtile Art und Weise zu dem angemaßten neuen Herrn dieser Welt geworden. Die Versuchungen, die materiellen Dinge, die ausschließlich materiellen Dinge, die Gottesferne, das ist die Welt, von der hier die Rede ist. Wenn wir die Tür unseres Herzens für Jesus geöffnet haben und wir wissen, er klopft an, er tritt sie nicht ein, er lädt sich nicht selbst ein, er fragt vorsichtig an, ob wir ihn einlassen wollen. Wenn wir das getan haben, werden wir dann nicht mithelfen wollen bei der Rettung anderer? Werden wir dann nicht zu diesen Helfern werden? Zu dem priesterlichen Volk, das in der Stadt der Zuflucht lebt. Und zwar helfen jedem Menschen, der auf der Flucht ist. Und nicht nur im Sinne des passiven in der Stadt Bleibens und Wartens, sondern so wie die Menschen, die im Rettungsboot rausfahren, sich in Gefahr begeben, so sollten auch wir rausgehen und Menschen draußen ansprechen und einladen, in die Stadt der Zuflucht zu kommen. Ich glaube, dass wir ein großes Vorrecht haben und dass Gott uns darin stärkt, motiviert, unterstützt. Ich würde gerne heute Nachmittag dieses Gespräch fortsetzen. Vielleicht darf ich an dieser Stelle auch noch mal ganz massiv Werbung machen. Meine These ist ja, es ist viel leichter, im Alltag Zeugnis zu geben von unserem Glauben und zu Botschaftern dieser Stadt der Zuflucht zu werden, in der wir leben, in der Gott uns eine Aufgabe gegeben hat. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du unsere Zuflucht, unsere Burg, unsere Sicherheit bist. Herr, wir fühlen uns bei dir geborgen. Du hast uns als deine Kinder, als deine Nachfolger eine Aufgabe übertragen, dass wir stellvertretend für dich anderen Menschen auch Zuflucht gewähren. Nicht so sehr physische, materielle Zuflucht, aber die sicherlich auch, sondern emotionale, geistliche Zuflucht. Herr, wir wissen, dass Satan aktiv ist. Er weiß, er hat wenig Zeit und er versucht, möglichst viele Menschen zu verführen. Herr, viele sind auf der Flucht. Manche wissen es auch gar nicht. Sie sind verunsichert, sie haben Angst. Lass du uns stellvertretend für dich ihnen Liebe zeigen, Akzeptanz, Nähe, Wärme, Geborgenheit. Befähige du uns, diese Menschen mit dir bekannt zu machen, damit sie gerettet werden, damit sie glücklich werden. Lass du diese Gemeinde eine Stadt der Zuflucht sein. Wohne du selbst in der Mitte und sei du gewissermaßen der Bürgermeister. Wir bitten dies im Namen Jesu. Amen.